Donnerstag, 18. März 1920. Dichte Wolken zogen über den Himmel von Wien. Grau und schwer spiegelten sie die Stimmung in der Stadt wider. Bald würde die Dämmerung einsetzen, was ihm sehr entgegenkam. Manche Dinge ließen sich in der tröstlichen Umarmung der Dunkelheit einfacher erledigen als in der kalten Realität des Tages. Selbst in den Kriegsjahren war die Versorgungslage nur selten so schlecht gewesen, wie es momentan der Fall war. Lebensmittel blieben streng rationiert, Schuhe und Kleidung waren Mangelware, und da die akute Kohlennot die Eisen- und Stahlerzeugung lahmgelegt hatte, war die Arbeitslosigkeit auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Überall spürte man die Armut und Knappheit. So wurden Café und Gasthäuser, um Energie zu sparen, abends nur mit stinkenden Karbidlampen beleuchtet. Die Spielzeit in den Theatern war auf 3 Stunden pro Tag limitiert worden und die elektrische fuhr bis maximal 9:30. Er stellte den Kragen seines Mantels hoch und vergrub die Hände tief in den Taschen. Das, was er tun musste, würde ihm nicht leicht fallen. Doch er hatte keine Wahl. Er würde einen Mann töten und damit eine ganze Nation retten. Wenn nur alles gut ging. Sein Nachdenken wurde durch ein klopfendes Geräusch unterbrochen und er hob seinen Blick. Eine gebeugte Gestalt kam ihm entgegen, die mit einem Stock den Weg abtastete, während sie vorsichtig über das unebene Kopfsteinpflaster schlurfte. Ein Blinder, der eine zerschlissene, hechtgraue Uniform trug, die ihn als ehemaligen Soldaten der K&K-Armee auswies. Als der Invalide ihn passierte, stieg ihm der Geruch des Elends in die Nase, Schweiß, Alkohol und gekochte Rüben. Er sah dem Mann, der nur einer von abertausenden Notleidenden war, hinterher und fühlte sich in seinem Entschluss bestätigt. Ja, es war richtig, was er im Begriff war, zu tun. Dem jungen Staat ging es schlecht. Österreich darbte und siechte, und es war kein Ende in Sicht. Nicht seit am Tag zuvor der letzte Lichtblick ausgelöscht worden war. In seinem Tun bestärkt, eilte er mit zügigen Schritten durch die schmale Himmelpfortgasse und wurde erst langsamer, als er das ehemalige Winterpalais des Prinzen Eugen passierte. Das Barockjuwel war genauso schön und prächtig wie die Epoche, für die es stand. Er bog in die Seilerstätte ein und blieb eine Weile vor dem Haus stehen, in dem Stadtrat Richard Fürst lebte. Prüfend blickte er sich um.
»Für Gott und Vaterland«,
murmelte er schließlich und betätigte die Türglocke.